SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Herzlich willkommen, Josef Aschbacher.
Herzlichen Dank. Es freut mich, hier im SWR-Studio zu sein.
Wir freuen uns auch sehr, dass Sie es in der schwierigen Zeit zu uns geschafft haben. Wie geht es Ihnen im Augenblick?
Ich kann Ihnen sagen, es geht mir persönlich gut, aber die Umstände um uns herum sind wirklich sehr anstrengend. Wir haben natürlich auch in der Raumfahrt sehr viel mit der Krise, mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Also es ist sehr anstrengend und ich kann Ihnen sagen, auch sehr angespannt.
Das kann ich mir vorstellen. Die Situation nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine für Sie als ESA-Generaldirektor hochkomplex. Die Europäische Union hat zahlreiche Sanktionen erlassen. Die müssen Sie ja als ESA jetzt auch umsetzen. Wie wird denn jetzt sowas kompensiert? Denn Sie wollen ja im April dann auch 2 Galileo-Satelliten ins All bringen.
Nee, das ist genau die Komplexität der Sache. Und zwar, wie Sie richtig sagen, war geplant, dass wir im April 2 Galileo-Satelliten mit einer Soyuz-Rakete starten. Wir starten mit Soyuz seit Dekaden. Ist auch eigentlich eine sehr zuverlässige Rakete, mit der wir sehr viele Satelliten gestartet haben. Und wir haben ja auch ein langfristiges Abkommen mit Russland gehabt, muss ich sagen, um aus Kourou, also dem europäischen Weltraumbahnhof, zu starten. Und das ist eine Tatsache, mit der wir natürlich umgehen müssen. Das heißt, in anderen Worten, wir können nicht mehr mit Soyuz starten. Und das hat natürlich einen Einfluss auf unsere Kapazitäten. Wir hätten noch 5 Starts mit Soyuz geplant gehabt, die natürlich jetzt nicht mehr durchführbar sind. Wir haben das Programm mit Soyuz schon geplant gehabt, auslaufen zu lassen. Das heißt, das waren jetzt die letzten Starts, die wir noch abwickeln wollten, bevor das Programm ausläuft. Aber jetzt ist das Ende früher gekommen als geplant.
Wie sehr beeinträchtigt das die europäische Raumfahrt? Kann die europäische Raumfahrt das kompensieren? Da geht es ja um eine Rakete jetzt in dem Fall.
Es geht um eine Rakete. Wir können die Satelliten, die wir auf Soyuz geplant haben, mit anderen Raketen starten. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist eher, dass die anderen Raketen bereits ausgebucht sind. Das heißt, die Starts bereits belegt sind mit anderen Satelliten. Das heißt, wir müssen jetzt natürlich sehr tief in unser, wir nennen das Launcher-Manifest, gehen, um zu sehen, welche Satelliten wann gestartet werden und wann können wir diese Satelliten, die jetzt natürlich geplant waren, mit Soyuz zu starten, auf anderen Raketen starten. Und das hat mehrere Komponenten, die wir hier berücksichtigen müssen. Man kann ja nicht einfach einen Satellit von einer Rakete auf die andere setzen und dann starten. Abgesehen davon, dass wir keinen Startslot zur Verfügung haben. Es müssen auch technische Arbeiten gemacht werden, um zu überprüfen, ob der Satellit die Akustik, die Vibrationen, die gesamte Startsequenz durchhalten kann und dafür getestet wurde. Und das sind natürlich die Satelliten nicht, weil sie auf einen Launcher abgestimmt wurden. Das geht nicht über Nacht. Das heißt, wir haben natürlich schon einen Impact, den wir hier berücksichtigen müssen.
Sie waren schon als Kind ein absoluter Weltraumfan. Ist das richtig?
Das ist richtig. Es ist vielleicht trotzdem eine kleine Überraschung, aber es ist richtig. Ich bin ein Raumfahrtfanatiker seit Kindheit. Das ist wirklich so. Ich war damals 7 Jahre alt, als Neil Armstrong seinen Fußabdruck auf der Mondoberfläche hinterlassen hat. Mhm. Ich habe auf einem Bauernhof gelebt. Ich bin der älteste Sohn einer Bergbauernfamilie.
Im schönen Elmau in Österreich.
Im schönen Elmau, genau, wo der Bergdoktor spielt. Mhm. Und habe das wirklich mitverfolgt, aber Sie müssen sich vorstellen, als 7-Jähriger in einem Bergbauernhof, wo man sehr abgelegen ist und natürlich auch etwas abgeschottet ist vom Dorf und vom anderen Leben, weiß man nicht so richtig, was das bedeutet und was das eigentlich für eine Signifikanz hat. Was mich natürlich beeindruckt hat, war, als ich als Kind auf dem Hof gearbeitet habe und wir haben ja sehr viel als Kinder im Stall und am Feld gearbeitet. Und wenn man natürlich sehr naturverbunden ist, man sieht ja den Mond jeden Tag, man sieht die Erde jeden Tag und man schaut natürlich am Abend fast jeden Tag auf den Mond, wenn es natürlich, wenn er sichtbar ist oder wenn es nicht gerade Neumond gibt und sagt gute Nacht zum Mond, bevor man schlafen geht. Und als 7-Jähriger ist das natürlich ein ganz wichtiges Symbol da am Himmel. Mhm. Und meine Eltern haben mir dann gesagt, da ist jetzt jemand raufgeflogen und der geht da oben spazieren. Und ich habe gesagt, das kann nicht sein. Ich will das verstehen, wie das funktioniert. Habe dann unzählige Fragen an meine Eltern gestellt. Das sind ja sehr liebe Leute, aber natürlich Bergbauern und haben natürlich nicht diese wissenschaftliche Ausbildung, um mir das zu erklären. Meine Mutter hat dann immer gesagt, ich kann dir nicht helfen. Ich kann deine Fragen nicht beantworten. Ich gebe dir hier ein Buch, vielleicht hilft dir das weiter. Aber das hat mich fasziniert und wirklich fasziniert. Und ich wollte das einfach verstehen. Und das ist natürlich schon sehr tief drin gesessen. Aber was ich vielleicht auch damit sagen will, ist, dass die Begeisterung der Jugend einfach ganz wichtig ist, auch für mich jetzt als Generaldirektor. Und will auch als Generaldirektor die neue Generation begeistern von der Raumfahrt, aber auch sie dazu bringen, dass sie Weltraum studieren, Ingenieurwesen studieren, Mathematik studieren, Informationstechnologie studieren, weil das einfach die Zukunft ist und weil man hier einfach ganz viel machen muss.
Spielt da auch die Nachricht so ein bisschen eine Rolle, dass man sagen kann, ich habe es vom kleinen Bergdorf in Österreich wirklich bis an die Spitze einer großen Weltraumbehörde geschafft. So ein bisschen das Zeichen auch, jeder kann es schaffen, denn Sie waren ja eigentlich für was anderes vorgesehen, nämlich den Hof Ihrer Eltern zu übernehmen.
Ich war eigentlich vorgesehen, den Hof meiner Eltern zu übernehmen, und zwar meine Eltern waren nicht begeistert, als ich in die Schule gegangen bin. Man muss sich das ja vorstellen, das war ja vor einigen Dekaden, als ich ein Kind war. Und damals ist man als Bauern, Bergbauernsohn in die Hauptschule geschickt worden. Hauptschule ist, weiß nicht, wie man das in Deutsch nennen würde.
Also unabhängig von der Begabung hat man einfach gesagt, man besucht die
Hauptschule. Ganz richtig, ja. Unabhängig von der Begabung hat man mich in die normale Schule geschickt, eigentlich mit dem Ziel, dass man nach den Pflichtschuljahren dann den Hof übernimmt. Und in der Hauptschule hat natürlich mein Lehrer auch gesehen, und ich war auch sehr wissensbegierig und habe immer gelesen und mich wirklich weitergebildet. Und auch mein Lehrer hat gesehen, dass es schade ist, ich zitiere ihn jetzt, ein Talent nicht weiterentwickeln zu lassen. Er hat dann das erste Mal meine Eltern zu sich in die Schule gerufen. Meine Eltern sind ja wirklich Bergbauern und sind ja eigentlich nie aus dem Dorf weggekommen. Diese Hauptschule war ja 10 Kilometer entfernt, also insofern war das ein Aufwand, dorthin zu gehen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie meine Eltern sich angezogen haben, den Sonntagsanzug, meine Mutter mit der Handtasche, um da runterzugehen zu dieser Besprechung mit dem Klassenlehrer. Und ich war nicht dabei, aber nachher ist mir erzählt worden, der hat ihnen dann gesagt, sie müssen diesen jungen Kerl wirklich weiter studieren lassen, das ist ein Talent und da müssen sie schauen, dass er was weitermachen kann. Und meine Eltern haben das zur Kenntnis genommen. Der Klassenlehrer hat mir dann wirklich geholfen, dass ich dann gewechselt habe von der Hauptschule ins Gymnasium. Allerdings war das Gymnasium in Innsbruck, das heißt 100 Kilometer entfernt. Und ich musste dann natürlich in einem Schülerheim wohnen, also nicht mehr zu Hause. Und das war natürlich damals für meine Eltern ein Drama, dass ich da als 13-Jähriger ich selber weg wollte. Ich habe ja natürlich wirklich weg wollen und studieren wollte, weil ich einfach die Welt entdecken wollte. Und für sie war das sehr, sehr schmerzlich und auch nicht sehr einfach zu verkraften. Also das war eigentlich gegen den Widerstand meiner Eltern.
Was ist denn aus dem Hof geworden?
Ah, der Hof, der existiert immer noch, der ist sehr schön. Ich war gerade letztes Wochenende dort. Mein Bruder hat den Hof übernommen. Ich bin ja der älteste Sohn von 6 Kindern. Das heißt, ich hatte 3 Brüder. Einer ist leider verstorben vor 2 Jahren. Aber einer der Brüder, also der dritte in der Reihe, hat den Hof übernommen. Und ich muss sagen, das ist der viel bessere Bergbauer, als ich jemals geworden wäre. Der Hof ist ein schöner Hof. Ja.
Eigentlich wollten Sie mal doch auch zum Weltraum fahren, selber als Astronaut. Und da gibt es ja den Franz Fieböck, der sogenannte Astronaut, der, glaube ich, 1991 als erster und bisher einziger Österreicher im All war. Und ich glaube, dass der sich damals durchgesetzt hat, unter anderem auch gegen Sie.
Das ist richtig. Ich habe mich damals beworben. Ich musste allerdings zugeben, dass meine Bewerbung damals etwas aussichtslos war. Ich war noch im Studium. Als Astronaut sucht man ja Leute, die einen Abschluss haben, die einen akademischen Grad haben, die 2 bis 3 Jahre Berufserfahrung haben. Heute zum Beispiel ist die Voraussetzung 3 Jahre Berufserfahrung. Ich war noch im Studium und insofern eigentlich nicht qualifiziert. Also, aber ich habe mich trotzdem beworben, weil das einfach so faszinierend war. Ich bin leider ausgeschieden aus dem Rennen und Herr Fieböck ist Astronaut geworden.
Ist das ein gängiger Begriff in Österreich?
Das ist ein gängiger Begriff, ja, okay. Man hört das. Eigentlich ist er Kosmonaut, weil er mit den Russen geflogen ist, und zwar auf der Raumstation Mir. Aber Astronaut wird sehr viel verwendet. Ich habe auch ein sehr gutes persönliches Verhältnis zu Fieböck. Wir treffen uns auch immer wieder. Er ist ein ganz toller Kerl. Astronauten haben ja eine Ära und das sind wirklich unglaublich tolle Leute. Und ich verstehe mich sehr gut mit ihm und wir haben auch öfter Besprechungen, Konferenzen oder was auch immer. Mhm. Und es freut mich für ihn und er hat eine ganz, ganz tolle Karriere gemacht.
Ja, also wenn man das nochmal so zurückspiegelt, dann scheinen Sie damit heute abgeschlossen zu haben, auch in Frieden. Haben Sie trotzdem manchmal damit gehadert und gesagt, ach, ich wäre eigentlich schon gerne als Astronaut, weil Astronauten sind ja so ein bisschen in der Raumfahrt die Popstars. Und Sie sind jetzt der, sage ich mal, der Manager geworden.
Ich bin der Manager der Popstars geworden, so kann man es vielleicht nennen. Astronauten sind wirklich Popstars, aber nicht wirklich im positiven Sinne. Und zwar, ich kenne sie alle sehr gut, den Alexander Gerst, den Matthias Maurer, Thomas Pesquet, Samantha Cristoforetti, das sind alles meine Angestellten. Und deshalb habe ich auch sehr viel Kontakt mit denen. Und ich muss wirklich sagen, alle von denen sind einfach unglaublich tolle Leute. Das sind Leute, die äußerst begabt sind, die natürlich, wir haben ein Ausleseverfahren, das sehr, sehr, sehr anstrengend ist, sehr schwierig ist, aber es sind auch persönlich sehr nette Leute, wirklich sehr clevere Leute, die sehr gut auch sich präsentieren und auch die Erfahrung, die sie in der Raumstation machen, sind ja eigentlich Wissenschaftler oder Leute, die mit Experimenten arbeiten und das ist ja alles sehr komplex, aber das können sie so gut ausdrücken und auch den Leuten vermitteln. Und es macht immer wieder Spaß, mit den Leuten zu sprechen, weil es einfach auch intellektuell sehr stimulierend ist und sehr interessant ist. Für mich persönlich habe ich abgeschlossen, natürlich. Wenn die Leute aus dem Weltraum zurückkommen, dann frage ich sie immer die gleiche Frage. Was hat sie am meisten beeindruckt während des Aufenthalts auf der Raumstation? Und fast alle sagen, der Blick auf die Erde und zu sehen, wie zerbrechlich, aber auch wie wunderschön unser Planet ist und dass wir darauf aufpassen müssen. Und das ist eine ganz starke Message, die man natürlich als Astronaut viel besser vermitteln kann, als nur basierend auf Satellitendaten zum Beispiel.
Da müssen wir natürlich hier in Deutschland sofort an Alexander Gerst denken und an seine sehr bewegenden Nachrichten aus dem All, als er auf der ISS war. Jetzt ist ja Matthias Maurer dort, der ist Materialkundler. Haben Sie dann zu denen Kontakt, wenn die da oben sind? Also können Sie dann mit denen sprechen? Haben Sie da so regelmäßige Meetings?
Nee, ich habe immer wieder Kontakt. Wir haben auch mal seine Telefonnummer. Ich kann ihn jederzeit anrufen.
Im All?
Im All. Mhm. Es muss natürlich vermittelt werden über Houston und sichergestellt werden, dass das Telefonat natürlich gemacht werden kann. Wir haben auch E-Mail-Kontakt. Also es ist nicht so, dass die jetzt komplett abgeschottet sind und man keinen Kontakt zu denen hat. Ich habe natürlich mit ihm auch Kontakt aufgenommen nach dem Ukraine-Krieg. Einfach um sicherzustellen, dass es ihm gut geht und dass es auch in der Verbindung in der Raumstation, dass alles normal läuft. Ich kann Ihnen sagen, dass die Astronauten untereinander sehr gut zusammenarbeiten und eigentlich Matthias hat die Hoffnung ausgedrückt, dass wir Erdlinge auf dem Erdboden hier uns vertragen, weil es einfach unvorstellbar ist, was hier passiert, gerade aus dem Weltall gesehen.
Die Kooperation im Weltraum, sie galt lange als die Vorzeigeform von internationaler Zusammenarbeit. Jetzt steht sie natürlich auf dem Prüfstand aufgrund des Krieges. Samantha Cristoforetti, die haben Sie vorhin angesprochen, Josef Aschbacher in SWR1 Leute. Das ist voraussichtlich die erste europäische Frau, die als Kommandantin zur ISS fliegen wird. Und das ist ja einer der vielen Pläne, die Sie in diesem Jahr mit der ESA, mit der Europäischen Weltraumagentur haben. Matthias Maurer, über den haben wir gerade gesprochen und zu dem haben Sie regen Kontakt. Die Zusammenarbeit oben der Astronauten, haben Sie gesagt, die klappt gut. Jetzt müssen Sie Ende des Jahres nach 13 Jahren zum ersten Mal 6 neue Astronauten auswählen aus über 22.000 Bewerbern. Also wie kommt man da eigentlich auf 6 runter?
Das ist ein sehr spannender, aber auch sehr komplexer Vorgang. Wir haben 7 Stufen im Auswahlverfahren, 22.500 Bewerbungen für 4 bis 6 Stellen. Und das ist unglaublich. Sie können sich vorstellen, wie komplex die Auswahl ist, aber auch wie groß der Wettbewerb ist, um genau diese Stelle zu bekommen. Zum einen ist das ganz toll, dass sich so viele Leute beworben haben für diese Astronautenstelle.
War das überraschend?
Ah, das war wirklich überraschend. Wir haben eigentlich mit der Hälfte oder einem Drittel gerechnet. Bei der letzten Astronautenauswahl 2009 hatten sich ja viel weniger, also weniger als die Hälfte beworben im Vergleich zu heute. Das ist erstens eine ganz gute Nachricht, weil Weltraum wieder cool ist und Leute wirklich Astronaut werden wollen und hier hinfliegen wollen. Auf der anderen Seite, der Auswahlprozess ist natürlich komplex. Wir haben in einer ersten Stufe die 22.000 auf 1.300 reduziert, in dem nächsten Schritt auf 300 bis 400. Wir sind gerade dabei, diesen nächsten Schritt durchzuführen. Und dann geht das stufenweise natürlich herunter bis zum bis zur vorletzten Stufe, da werden noch etwa 40 dann übrig bleiben, die ich dann auch persönlich interviewen werde und wirklich diese 40 Leute, Damen und Herren, interviewen werde und daraus 4 bis 6 Astronauten auswählen. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Prozess. Ich freue mich darauf persönlich, diese wirklich hochbegabten Leute zu sehen und auch zu testen und mit denen zu sprechen und daraus dann die Leute auszuwählen. Und das ist, das wird im Oktober, November dieses Jahres erwartet.
Mhm. Ich sehe, Sie haben da eine gewisse Freude dran an dieser Auswahl, aber Raumfahrt und Astronaut sein ist ja nicht nur cool, sondern das ist auch harte Arbeit und da muss man auch sehr viel drauf haben. Worauf kommt es denn da an? Also was legen Sie da für Kriterien an, dass man Menschen auswählt, die dann ins All fliegen können? Werden es eigentlich 3 Frauen, 3 Männer?
Ob es 3 Frauen, 3 Männer werden, das wird die Auswahl zeigen. Also das kann man jetzt nicht sagen. Es gibt auch keine Quoten, dass man so viele Frauen, so viele Männer auswählen sollte. Das ist wirklich die Qualität, die entscheidend sein wird. Und ich werde die besten Leute auswählen. Was müssen die können? Das sind wirklich ganz spezielle Leute. Die müssen natürlich intellektuell enorm begabt sein. Nicht nur was Ingenieurs und Experimente und Ähnliches betrifft, also wo man natürlich ein gewisses naturwissenschaftliches Verständnis haben muss, um Experimente durchführen zu können. Aber auch im interpersonellen Bereich, zwischenmenschlichen Bereich müssen die Leute sehr stark sein und sehr gut sein. Natürlich, wenn man 6 Monate im Weltraum auf der Raumstation auf engem Raum mit anderen Kollegen verbringen muss, dann muss man natürlich auch andere Qualitäten haben, die gerade den zwischenmenschlichen Bereich ansprechen. Das müssen sehr starke Teamplayer sein, aber die müssen auch sehr reaktiv sein und natürlich, was Astronauten immer betrifft, ist, dass man mit Extremsituationen rechnen muss. Das heißt, es kann irgendwas passieren. Stellen Sie sich ein Szenario vor, das sich natürlich keiner wünschen würde, aber dass in der Raumstation irgendetwas passiert, ein Debris zum Beispiel auf die Raumstation trifft und es irgendein Unglück gibt, irgendeine Art. Die Leute müssen dann natürlich sehr schnell, sehr klar denken und sehr klar agieren und natürlich genau wissen, was sie zu tun haben. Das heißt, sie müssen sehr nicht nur clever sein, sondern auch reaktionsfähig sein und die richtigen Entscheidungen treffen unter Stress und anstrengenden Bedingungen. Und sie müssen auch sehr kommunikativ sein. Astronauten sind auch unsere Botschafter und Sie haben vorhin gesagt, das sind Popstars. Das sind wirklich ganz, ganz wichtige Leute, die auch sehr gut kommunizieren können und das ist auch ein Kriterium.
Die ESA ist aber nach wie vor auf andere Nationen angewiesen, wenn es jetzt darum geht, bemannt ins All fliegen zu können. Die USA, Russland, China, demnächst auch Indien, die können das schon. Was fehlt uns da in Europa für?
Die Wirtschaftsleistung Europas ist vergleichbar mit der von Amerika oder von China. Es sind nicht genau die gleichen Zahlen, aber es ist sehr vergleichbar. Das heißt, wirtschaftlich ist Europa ein sehr starker Kontinent. Geopolitisch ist Europa ein sehr, sehr starker Kontinent, sehr innovativ, hat auch sehr viel Einfluss auf der Weltbühne. Was die Raumfahrt betrifft, ist Europa überhaupt nicht vergleichbar mit zum Beispiel China und Amerika. In Amerika natürlich hervorgerufen durch die Apollo-Mission in den 60er Jahren, in China eigentlich seit einer Dekade, ausgerufen von Präsident Xi Jinping, der China zur Weltmacht, also Superpower machen will und Weltraum verwendet, um das zu demonstrieren, hat sehr viel investiert und wächst jetzt zur Weltraummacht heran, so wie Amerika. Das heißt, wir haben heute 2 sehr große Weltraummächte, China und Amerika. Etwas historisch durch Russland, die allerdings nicht mehr vergleichbar sind mit den anderen beiden. Aber Europa ist hier nicht vergleichbar. Zum Beispiel die öffentlichen Ausgaben in Europa im Vergleich zu Amerika sind 1/5 bis 1/6 dessen, was in Amerika ausgegeben wird. Und das ist natürlich ein Faktum. Mit weniger Geld kann man natürlich weniger machen. Das heißt aber nicht, dass Europa nicht gut ist. Europa hat sehr viele Talente, exzellente Experten, die so gut sind, dass sie manchmal in Europa nicht genügend Freiraum und Unterstützung finden und deshalb nach Silicon Valley gehen oder nach Amerika gehen und dort eine Karriere aufbauen. Und es gibt sehr viele Beispiele, die das gemacht haben. Und das tut mir als Generaldirektor der Europäischen Weltraumagentur natürlich sehr weh, weil ich diese Talente in Europa behalten will und denen natürlich in Europa Perspektiven anbieten will.
Man muss ja vielleicht dazu sagen, die gehen ja auch dorthin, weil es ein starkes privatwirtschaftliches Engagement auch in den USA gibt für Weltraumfahrt.
Das hängt natürlich alles zusammen. Die Innovation gibt es deshalb, weil einfach sehr viel Geld zur Verfügung gestellt wird, um diese Innovation zu ermöglichen. Mhm. Lassen Sie mich das Beispiel SpaceX erwähnen von Elon Musk. Da wird immer zitiert als die erfolgreiche private Firma, die im Weltraum aktiv ist.
Ja, aber auch der so viele Weltraumkörper ins All schießt, dass also andere schon ausweichen müssen. Da gab es ja neulich eine Beschwerde, zum Beispiel der Chinesen, soweit ich das weiß.
Das ist richtig, ja. Aber zurück zur Firma SpaceX. Mhm. SpaceX würde nicht existieren, zumindest nicht in der Form, wie sie heute existieren, ohne die NASA. SpaceX hat am Anfang sehr viele Ingenieure von der NASA übernommen oder mit der NASA zusammengearbeitet. Die NASA haben wirklich sehr stark mit dieser neuen Firma gearbeitet. Und die NASA oder auch das Department of Defense in Amerika hat sehr viel Geld in SpaceX investiert. Zum Beispiel für die Entwicklung der berühmten Falcon 9-Rakete sind etwas mehr als 12 Milliarden US-Dollar investiert worden aus öffentlichen Geldern. Das heißt, hier sieht man wirklich, wie die öffentliche Hand, also die NASA und das Department of Defense, eine erfolgreiche wirtschaftliche oder private wirtschaftliche Firma kreiert haben oder geholfen haben, die zu kreieren. Und SpaceX ist ja nur ein Beispiel, es gibt ja viele von denen. Und das ist genau mein Bestreben, dass wir in Europa auch diese Zusammenarbeit schaffen zwischen einer öffentlichen Agentur wie der Europäischen Weltraumagentur und den privaten Firmen, um diese zu entwickeln, um diese aufblühen zu lassen und stärker zu machen und, ich sage es etwas übertrieben vielleicht, aus denen zukünftige SpaceX-Firmen zu kreieren. Und das ist eine meiner Prioritäten, die ich als Generaldirektor, als ich angetreten bin vor einem Jahr, auf den Tisch gelegt habe in der Agenda 2025, dass ich den kommerziellen Sektor stärken will und ganz stark aufbauen will mit verschiedenen Maßnahmen, die ich natürlich mit meinen Mitgliedsländern gemeinsam implementiere.
Muss Europa jetzt eigenständiger werden, was die Raumfahrt betrifft?
Europa muss auf jeden Fall eigenständiger werden. Und ich glaube, dieser Krieg hat uns einen Spiegel vor unser Gesicht gehalten, dass wir so abhängig sind von anderen Nationen, inklusive Russland, dass wir das nicht weitermachen können. Das heißt, wir müssen eigenständiger werden. Was heißt das? Wir müssen Komponenten, wir müssen einzelne Entwicklungen durchführen, die man einfach braucht, um den eigenen strategischen Zugang zum Weltraum zu ermöglichen. Das heißt, ja, Europa muss in sich kehren, muss diese Krise eigentlich nutzen als Impuls, aber auch als ganz klares Signal, dass wir so verflochten sind heute, dass es zu enormen Schwierigkeiten führt. Und wir haben wirklich enorme, komplexe Probleme zu lösen durch diese Abhängigkeit auch zu Russland. Wir müssen hier wirklich ganz klar investieren, investieren in die Bereiche, die uns die Eigenständigkeit ermöglichen.
Sie haben gerade gesagt, Impuls, also die Krise als Impuls. Jetzt braucht es natürlich, um eigenständiger zu werden, starke Standorte in Europa. Die gibt es zum Beispiel auch hier in Baden-Württemberg vor genau 3 Jahren etwa. Da hat ein Airbus-Standort in Friedrichshafen eröffnet. Das war damals zu dem Zeitpunkt Europas modernstes Satelliten-Integrations- und Raumfahrttechnikzentrum, um es jetzt mal ganz korrekt zu sagen. Wie wichtig sind solche Standorte für die Verwirklichung der Pläne, die Sie uns gerade geschildert haben?
Ja, das ist absolut essentiell. Das sind nämlich die Standorte, mit denen wir arbeiten und die wir weiter aufbauen wollen. Man darf ja nicht vergessen, dass die Beiträge, die an die ESA gegeben werden, als Mitgliedsbeiträge, zu 85% zurückfließen an die Mitgliedsländer in die Industrie, um genau diese Projekte durchzuführen. Das heißt, wenn wir in unseren sogenannten Ministerratskonferenzen Programme auflegen, die von den Mitgliedsländern gezeichnet werden, dann sind das Programme, die Industrie durchführt. Und hier ist gerade Baden-Württemberg eine ganz, ganz starke Region innerhalb Europas, wo sehr viel Kapazität existiert. Sie haben Airbus erwähnt, aber Baden-Württemberg ist auch bekannt für eine ganz, ganz starke Mittelstandskultur, wo sehr viele mittelständige Betriebe wirklich Unglaubliches leisten und sehr viele Komponenten beitragen, die wichtig sind oder essentiell sind für unsere Raketen, für unsere Satelliten, für unsere Bodensegmente. Da gibt es viele, ich will jetzt nicht einige erwähnen, das wäre vielleicht unfair.
Ich mache das mal. Tesat in Backnang zum Beispiel ist so eine Firma. Ist ja immer schwierig zu erklären, weil es immer sehr komplex ist, was die machen, aber die sind glaube ich, im Bereich Kommunikation sehr, sehr gut aufgestellt. Können Sie es mal in einem kurzen Satz erklären, was so eine Kommunikationseinheit im All eigentlich ausmacht?
Das hat, weil Sie es erwähnen, und zwar haben die eine Technologie entwickelt, ein sogenanntes Laser-Terminal, also Kommunikation im Weltraum über Laser und nicht über Mikrowellen, sondern über Laser, die natürlich viel höhere Datenraten zulässt. Und deshalb, wir nennen das die Data Highway, also die Autobahn im Weltraum kreiert, dass wir im Weltraum kommunizieren können, sehr schnell. Und DESAT ist hier weltführend. DESAT hat einen Technologievorsprung, der 5 bis 10 Jahre vor dem anderer Länder ist. Und anderer Länder heißt in dem Fall außerhalb Europas. Und ist wirklich einmalig. Wir arbeiten sehr eng und sehr viel mit DESAT zusammen. In einigen Satelliten, im Copernicus-Satelliten zum Beispiel.
Das ist nur einer von vielen Standorten. Man muss auch eigentlich die Wissenschaft erwähnen. Hier an der Universität in Stuttgart, Lamboltshausen, ein Standort am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Was haben Sie da vor?
Da geht es um Raketenantriebe und zwar ist in Lamboltshausen ein ganz, ganz großes Testzentrum, betrieben durch das DLR. Hier werde ich die Leute natürlich treffen, um zu sehen, wie die geplanten Tests durchgeführt werden.
Das hat ja jetzt wirklich an Bedeutung gewonnen.
Und das hat
brauchen Sie jetzt die
also Ariane 6. Das hat absolut an Bedeutung gewonnen. Die Ariane 6 ist ja in den letzten Zügen der Entwicklung vor dem sogenannten Jungfernflug, der natürlich nach diesen Tests durchgeführt wird. Das heißt, hier ist eine der letzten Stufen. Lamboltshausen ist unser jetziger wichtiger Meilenstein, um diese Entwicklung der Ariane 6 zu vollenden und erfolgreich durchzuführen.
Nachhaltigkeit, das ist ein großes Thema, auch in der Raumfahrt. Am 16. Februar, da tagte der Weltraumgipfel der EU und der ESA in Frankreich in Toulouse. Da waren auch die Staats- und Regierungschefs involviert. Die wollen das Potenzial der Raumfahrt ausschöpfen. Josef Aschbacher, Generaldirektor der Europäischen Weltraumagentur in SWR1, Leute. Wie genau soll dieses Potenzial ausgeschöpft werden? Wir haben es gerade gesprochen, Budget ist ein wichtiges Thema, Kooperation ist ein wichtiges Thema. Sie als Generaldirektor sind ja so ein bisschen auch Mittler zwischen der Wirtschaft, zwischen der Wissenschaft und der Politik. Und eins Ihrer Themen ist Klimaschutz und da sollten wir auf jeden Fall drüber reden.
Absolut. Klimaschutz ist eine Priorität für uns alle, für die ganze Menschheit und für Europa. Es ist das erste Mal, dass ein Weltraumgipfel dieser Art durchgeführt wurde. Ich habe ihn vorgeschlagen vor einem Jahr in Agenda 2025.
Das war bei Ihrem Amtsantritt?
Das war beim Amtsantritt und bin wirklich den Mitgliedsländern sehr dankbar, dass sie die Notwendigkeit gesehen haben, so einen Gipfel zu organisieren und durchzuführen. Und die Message, die wir da bekommen haben von all den Ministern und auch von Präsident Macron, also all den Politikern, war enorm stark und enorm unterstützend. Die Message war ganz klar, Europa muss mehr im Weltraum tun. Europa muss sich besser positionieren gegenüber auch Amerika und China, um ein wichtiger, starker Partner zu sein, auch in der internationalen Kooperation. Das heißt ja nicht, dass wir nicht international kooperieren wollen. Wir wollen und wir müssen, gerade mit Amerika verstärkt. Aber um ein guter Partner sein zu können, muss man auch investieren und etwas anbieten können, was natürlich für die anderen Partner attraktiv ist. Das heißt, diese Message war ganz klar. Die zweite Message, die ganz klar herausgekommen ist, ist, dass man diese Investitionen natürlich darauf fokussieren muss, um den Leuten zu helfen und dem Planeten zu helfen. Und hier kommen wir auf Klima als das größte Problem, das die Erde nach wie vor hat, auch trotz aller Covid und der Ukraine-Krise. Die Klimakrise wird immer da sein. Die ändert sich nicht auch durch andere Krisen. Das heißt, wir müssen nach wie vor unseren Planeten schützen und natürlich sicherstellen, dass die Klimakrise nicht unsere eigene Lebensexistenz in Gefahr bringt und deshalb unsere Lebensgrundlage gefährdet. Und da spielt der Weltraum eine ganz wichtige Rolle.
Genau, da müssen wir jetzt an der Stelle vielleicht mal konkret werden. Da gibt es ja den Green Deal. Bis 2050, um mal eine Zahl zu nennen, soll der ganze Kontinent Europa klimaneutral sein. Die Raumfahrt kann natürlich selbst sehr viel CO2 einsparen, denn es ist ja kein Geheimnis, dass bei Raumfahrt sehr, sehr viel Ausstoß dann auch erfolgt. Was kann die Raumfahrt noch dazu beitragen?
Ich habe zwei Linien, die ich verfolge. Das eine ist, ich habe in der Agenda 2025 gefordert, dass wir 46,2% Kohlenstoff reduzieren bis 2030, um auf diese Kohlenstoffneutralität in 2050 zu kommen. Das heißt, das ist ein ganz klares Ziel, wo wir im Haus mit unseren Arbeitsmethoden einfach nachhaltiger agieren. Und wir haben einen Stufenplan, den wir gerade derzeit verfassen, wie das gemacht werden muss. Aber das ist vielleicht der kleinere Beitrag. Wo wir viel mehr leisten können, ist die Erde zu beobachten, zu messen, wie ändert sich das Klima. Man darf ja nicht vergessen, dass man die Klimakonferenzen 2015 zum Beispiel in das Pariser Abkommen, das COP26 letztes Jahr im Vereinigten Königreich, dass solche Abkommen ja nicht oder nicht die Beschlüsse fassen könnten, wenn sie nicht die Information hätten, wie es um unseren Planeten steht. Und diese Information, die liefert zum größten Teil der Weltraum. Es gibt weltweit mehr als 50 akzeptierte Klimaparameter, wie zum Beispiel die Temperaturerwärmung, Meeresspiegelanstieg, Abschmelzen von Gletschern und Ähnlichem. Und diese Parameter, mehr als die Hälfte davon, kann nur aus dem Weltraum gemessen werden, weil es einfach globale Parameter sind, die man nur aus Satelliten bestimmen kann. Das heißt, ohne Satelliten würden wir gar nicht wissen, wie es um unseren Planeten steht. Und das ist natürlich ganz wichtig, damit dann die Entscheidungsträger, die Politiker, die richtigen Entscheidungen treffen können.
Sie haben Ihre Agenda 2025 vor einem Jahr bei Ihrem Amtsantritt festgelegt. Die ist sehr ambitioniert. Jetzt kommt eine Krise nach der anderen. Sie haben ja schon in der Corona-Krise Ihr Amt angetreten. Jetzt auch noch der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Wie optimistisch sind Sie eigentlich, was die Zukunft angeht?
Ich bin eigentlich sehr optimistisch. Und zwar aus zweierlei Überlegungen. Zum einen ist es wirklich so, dass diese Krisen zeigen, wie wichtig Wissenschaft und Forschung ist, gerade für die Covid-Krise. Ohne die pharmazeutische Entwicklung und Forschungsarbeit hätte es keinen Impfstoff gegeben. Da sind ja Jahrzehnte an Investitionen natürlich vorher gemacht worden. Und deshalb sind wir auch so erfolgreich, sage ich mal, durch diese Krise durchgegangen, obwohl natürlich sehr viel Einzelleiter aufgetreten ist. Aber insgesamt hat diese sehr schnelle Erstellung von Impfstoffen natürlich, das war sehr überraschend und hat natürlich aufgebaut auf die Investitionen der Vergangenheit. Weltraum ist das Gleiche. Wir müssen investieren, um unseren Planeten zu verstehen und diese Klimakrise, die ich vorhin angesprochen habe, zu verhindern. Das Zweite ist, und das ist mehr bezogen auf den Krieg in der Ukraine, ist uns ganz klar vor Augen gekommen, dass wir unabhängiger werden müssen, dass wir eine Infrastruktur haben, von der wir abhängig sind und wo wir eigentlich eigenständige Informationen brauchen. Nehmen Sie unser tägliches Leben. Wenn Sie mit dem Auto in die Arbeit fahren oder irgendwo hinfahren, brauchen Sie ein Navigationsgerät. Zum Telefonieren, für die Börse, für die Bankentransfers brauchen Sie Telekommunikationssatelliten. Für die Wettervorhersage
da
braucht
haben wir ja
man
Galileo zum Beispiel in Europa.
Voilà, das ist ja so ein, ja. Galileo in Europa als das beste System weltweit mittlerweile, dass das genaueste Signal liefert. Das ist unglaublich, wie Europa hier mit einer Verspätung nach dem GPS-System Amerikas hier wirklich das beste System aufgebaut hat.
Nutzen wir denn Galileo überhaupt schon in der großen Fläche?
Das wird mehr als genutzt. Das ist in allen Telefonen ist ein Empfänger für Galileo drin, in allen Autos ist ein Empfänger für Galileo drin. Also das wird genutzt, ist gemeinsam mit GPS, nämlich beide Signale geben eine Redundanz, aber das wird weltweit genutzt. Wir gehen davon aus, das sind 2 bis 3 Milliarden Leute, die Galileo heute nutzen. Also das ist wirklich sehr stark genutzt. Aber davon abgesehen, unser Leben hängt sehr stark vom Weltraum ab und die meisten Leute wissen das nicht, weil einfach die Satelliten im Hintergrund die Arbeit machen und die Infrastruktur bereitstellen. Das heißt, wir sind so abhängig von dieser Infrastruktur, dass wir sie sichern müssen. Sichern, das heißt zum einen den Zugang zum Weltraum durch Raketen, zum anderen natürlich die Nutzung im Weltraum und auch sicherstellen, dass wir wissen, wo sind die Gefahren im Weltraum, zum Beispiel durch Weltraumschrott, zum Beispiel durch auch was wir als Space Weather bezeichnen, dass Eruptionen der Sonne natürlich auch unsere Infrastruktur im Weltraum und am Boden beeinflussen. Mhm. Und das braucht Information. Und hier spielt der Weltraum eine wichtigere Rolle jeden Tag. Die Gesellschaft wird ja mehr und mehr technologisiert. Mhm. Und hier sind wir integraler Bestandteil der Gesellschaft. Das heißt, um diese Unabhängigkeit bereitstellen zu können, brauchen wir ein starkes System, starke Investitionen. Und deshalb bin ich optimistisch, dass wir diese Programme gezeichnet bekommen, weil sie einfach so wesentlich sind für die Leute.
Das ist ein schönes Schlusswort. Dr. Josef Aschbacher, Generaldirektor der Europäischen Weltraumagentur in SWR1. Leute, vielen Dank, dass Sie hier bei uns waren und so ausführlich mit uns über den Weltraum gesprochen haben. Danke sehr.
Herzlichen Dank, es war ein wirkliches Vergnügen. Herzlichen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.